Es ist Freitagabend. Ihr geht mit euren Freunden in euer Lieblingspub. Trefft euch da oder, keine Ahnung, ihr geht in ein nettes Restaurant, lasst es euch mal richtig gut gehen. Und ihr seid eine bunte Truppe von Leuten, und die nicht unbedingt alle zum Mavuno sonntags gehen. Und dann entwickelt sich so das Gespräch, sicher auch über die Wahl in den USA, ganz bestimmt jetzt. Aber dann kommt so das Gespräch, dann sag mal, du bist doch Christ, oder? Sag mal, wie denkst du über Punkt, Punkt, Punkt? Und auf einmal, bam, oh nein. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, dass ihr so konfrontiert werdet mit, du bist doch Christ, wie denkst du eigentlich über, keine Ahnung, warum lässt Gott das Leid zu? Gibt es überhaupt Gott? Welche Meinung hast du über Evolution? Oh, die Bandbreite ist enorm. Ja, über Themen, über die du diskutieren kannst, wo du als Christ dir selber eine Meinung bilden kannst, manchmal sollst, manchmal sogar musst. Und wo es einfach darum geht, Stellung zu beziehen. Und wo das mitunter vielleicht gar nicht so angenehm ist, weil der Rest der Truppe, der mit dir zusammen ist, hat eine völlig andere Meinung. Sagt, wie kommst du da drauf? Und du kannst doch nicht. Und warum? Boah. Mir ist das vor einiger Zeit mal so ähnlich gegangen. Ich habe mich mit Freunden getroffen, allerdings war das so eine Truppe, wo nicht jeder jeden kannte, sondern wo die Zusammensetzung auch immer ein bisschen anders war. Und ich weiß auch nicht warum, aber die Gastgeber, die haben mich dann vorgestellt, ja, und Nancy ist die Pastorin von der Gemeinde hier nebenan. Und ich dachte schon so, okay, keine Ahnung, warum die das jetzt so sagen muss. Aber gut, ja, stimmt ja, ich bin ja Pastorin. Und dann guckte mich dann so ein Gast an und sagte, aha, du bist also Pastorin. So, was kommt jetzt? Da habe ich doch mal eine Frage. Und dann hat sie mir wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt und sagt, so, ich will mal deine Meinung wissen zu Punkt, Punkt, Punkt. Das verrate ich euch jetzt nicht. Ein ethisch heikles Thema, was auch, wo man meiner Meinung nach nicht das in 2, 3 Sätzen einfach beantworten kann, sondern wo man schon ein bisschen ausholen muss und wo man schon auch ein bisschen Wissen haben muss. Und ich dachte so, boah, meine Güte. Und das am Freitagabend, ich wollte mich eigentlich entspannen. Und wisst ihr, ich habe was gemerkt. Ich war auf so eine Situation gar nicht vorbereitet. Mich hat es echt kalt erwischt, obwohl ich gerade bei meinem Beruf stand, mich mit besonderen Themen, ich muss eigentlich damit rechnen, dass ich jederzeit mit manchmal schwierigen Themen konfrontiert werde. Und ich in dem Moment, boah, ihr könnt euch vorstellen, der Draht zwischen Himmel und Erde lief da richtig heiß. Ich habe echt gebetet, ich sage, Jesus, ich brauche dich jetzt. Und habe da Stellung bezogen und habe da meine Meinung gesagt. Und ich glaube, dass es nicht immer so war wie die Meinung von meinem Gegenüber. Amos, ein Prophet im Alten Testament, der hat von Gott so einen ganz ähnlichen Auftrag gekriegt. Der musste nicht nur seine Meinung sagen, sondern Stellung beziehen, sondern der sollte in den Nachbarstaat gehen und sollte sagen, ey Leute, was ihr hier gerade macht, so wie ihr lebt, das ist alles andere als so, wie Gott das will. Und er hat sich, glaube ich, richtig in die Nesseln gesetzt. Wer von euch hat das Buch Amos schon jetzt mal in der letzten Woche angefangen oder vielleicht sogar durchgelesen? So ein paar, ja, ich kann es mir vorstellen, das ist schon ziemlich herausfordernd. Ich mache euch Appetit, lest es mal, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz einfach ist. Ich mache euch heute im Verlauf der Predigt noch weiter Appetit, da mal tiefer einzusteigen. Wer letzte Woche nicht da war, Daniel hat einen wunderschönen Überblick und Einblick gegeben über das Buch Amos. Ich mache das jetzt nur im ganz schnellen Durchlauf. Ihr könnt euch die Predigt gerne anhören. Jede Predigt, die hier gehalten wird, die könnt ihr schon am Montag auf unserer Webseite mavuno.de nachhören. Da gibt es einen Link Predigten und dann könnt ihr die letzte Predigt, ist immer ganz oben, könnt ihr nachhören. Die PowerPoint-Präsentation sieht man dann nicht, aber es ist eigentlich das meiste richtig gut erklärt. Also ich empfehle es euch, wer die Predigt nicht gehört hat oder wer nochmal manches vertiefen möchte von letzter Woche, hört sie euch an. Daniel hat einen super Einstieg zum Buch Amos gegeben. Also wer war Amos? Tiefflug, will das jetzt gar nicht alles im Detail nochmal durchnehmen, nur dass man so ein paar Eckpunkte hat. Amos war ein Bauer, aber eigentlich ein Bauer, der wohlhabend war, ein Herdenbesitzer und Maulbeerfeigenzüchter. Also einer, der es im Leben schon relativ weit gebracht hat und der wohnt in Tekoa und gehörte zu den Leuten, die auch in der Stadt angesehen und bekannt war. Und er war alles andere, aber kein Geistlicher. Also war kein Priester und kein Prophet. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat Gott zu ihm gesagt, du, ich möchte, dass du in den Bruderstaat gehst, nämlich nach Israel. Und hier seht ihr schon die Karte da links. Und da seht ihr so ziemlich in der Mitte von der Karte zwischen Jerusalem und Bethel ist da so eine gestrichelte Linie. Israel war zu dieser Zeit ein geteiltes Reich. Das heißt, es gab ein Nordreich, da wo Israel war, und ein Südreich, wo Judäa war. Das hatte insgesamt mit der politischen Situation was zu tun, weil die Großmächte sich bekriegt haben und die wollten dann jeder einen Teil von dem Stückchen Land. Naja, und so kam es, wie es kommen musste. Das Land wurde geteilt, weil sich auch die Stämme von Israel selber nicht so ganz grün waren. Ja, und auf jeden Fall gibt es ein geteiltes Reich. Und das heißt so, die Bruderstämme, also sprich Judäa und die Nordstämme, die waren sich auch nicht so ganz grün. Also ihr müsst euch vorstellen, wie wenn ein Bayer nach Berlin kommt. Genau. Und dann sagt, was ihr hier macht, ist alles doof. Also da sagen wir, naja, wo kommst du denn her? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, wenn Amos von Gott in den Bruderstaat da geschickt wird. Also war nicht so ganz einfach. Und in dieser Situation sagt Gott, Amos, pass auf, ich habe einen Job für dich. Geh nach Israel und sag den Leuten, dass das, was sie gerade tun, nicht das ist, was mir gefällt. Und Daniel hat einen wunderbaren Überblick auch gegeben über die ersten zwei Kapitel. Ich hätte jetzt gerne mal die Folie, wo das der Überblick ist. Ja, noch zwei weiter. Buch Amos, genau, dankeschön. Und da sieht man so ein bisschen aufgeteilt das Buch Amos in den ersten Teil, wo es die Völkersprüche gibt, und dann diesen breiten mittleren Teil und zum Schluss die Heilsworte, die gar nicht so viel Raum in dem Buch einnehmen, aber trotzdem dazu gehören. Und wir picken uns heute aus dem mittleren Teil ein paar Verse vor, und zwar das Kapitel 5. Die Verse 1 bis 17 hört, das Klagelied über Israel. Und das möchte ich jetzt lesen. Schlagt eure Bibel auf. Amos ist nicht so leicht zu finden nach den großen Propheten Jesaja, Jeremia. Dann werden die Bücher immer kleiner. Da irgendwo findet ihr das oder guckt im Inhaltsverzeichnis nach. Ich lese hier nach der NEÜ, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Hört diese Botschaft, ihr Israeliten. Ich stimme die Totenklage über euch an. Es geht schon mal gut los, oder? Erschlagen liegt sie da, Israel, die junge Frau, und sie steht nie wieder auf. Verlassen liegt sie auf eigenem Boden und niemand hilft ihr hoch. Was wir hier lesen, ich mache immer mal so ein paar Zwischenkommentare, weil der Text sonst ein bisschen eigenartig auf uns wirken kann. Die junge Frau, das ist ein Symbol für Israel. Und eine junge Frau, müsst ihr euch vorstellen, ist in der Blüte ihres Lebens, also schaut euch um, es gibt ein paar junge Frauen hier, die in der Blüte ihres Lebens stehen, die voller Lebenssaft sind. Und dass eine junge Frau sterbensnah ist oder stirbt, das kann eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder sie ist schwer krank oder es gibt irgendeine Gewalteinwirkung. Sonst wird eine junge Frau eigentlich nicht sterben. Denn so spricht Jahwe der Herr. Die Stadt, die mit 1000 Männern in den Kampf zieht, behält nur 100 übrig. Und die mit 100 auszieht, der bleibt nur 10. So wird es überall in Israel sein. Denn so spricht Jahwe der Herr. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal und zieht nicht nach Beersheba. Denn in Gilgal droht die Verbannung, in Bethel. Und Bethel wird zum Unheilshaus. Sucht Jahwe, dann werdet ihr leben. Diese Städte, die hier erwähnt werden, die haben für das Volk Gottes eine besondere Bedeutung. Bethel, was übrigens übersetzt heißt das Haus Gottes, ist eine Art Wortspiel hier. Denn was in Bethel um diese Zeit passiert, ist alles andere, als dass Gott dort geehrt wird. König Jerobeam I. hat dort ein Kalbsbild, also ein Götzenbild aufgestellt und was dort dazu dient, dass es angebetet wird. Also Gott steht dort überhaupt nicht im Mittelpunkt. In Gilgal, wer sich ein bisschen auskennt im Alten Testament, war das der Ort der Beschneidung, also der Bundesschluss zwischen Gott und Israel oder beziehungsweise Abraham und Isaak. Und dort hat Gott gesagt, hey, ich möchte, dass wir einen Bund schließen miteinander. Und das war für jeden Israeliten und jeden Juden klar. Gilgal, das war der Ort, wo Gott seine Geschichte mit uns angefangen hat. Und Beersheba, das war auch ein Ort der Gottesbegegnung. Abraham ist dort Gott begegnet und auch Isaak, sein Sohn, und später auch dessen Sohn Jakob, sind dort Gott immer wieder begegnet. Also wenn die Israeliten diese drei Orte gehört haben, da hat es bei denen geklingelt. Das waren nicht irgendwelche Orte. Und außerdem waren die auch strategisch wichtig damals für die Zeit. Also sie hatten sowohl eine politische als auch eine geistliche Bedeutung. Ich lese weiter in Vers 6. Sucht Jahwe, dann werdet ihr leben. Sonst fällt er wie Feuer über die Nachkommen Josefs her und niemand löscht es für Bethel aus. Ihr wandelt Gerechtigkeit in Bitterkeit um und tretet das Recht mit Füßen. Er, der das Siebengestirn und den Orion schuf, der Düsternis in Morgenlicht wandelt und den Tag verdunkelt zur Nacht, der das Meerwasser ruft und es flutet über die Erde, sein Name ist Jahwe. Und spätestens, wenn dieser Satz kommt, sein Name ist Jahwe, ist das wieder so ein Link in die Geschichte, in die Heilsgeschichte Israels. Denn Jahwe, oder dieser Gott, hat sich das erste Mal offenbart, als Mose sein Volk aus Ägypten ins gelobte Land hinaus bringen sollte. Und er fragt dann, wer bist du denn, welcher Gott? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin, oder ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde. Das ist der Name Gottes. Es ist in unseren Ohren ganz schräg und gar nicht so leicht zu verstehen. Es geht darum, ich bin wirklich der Gott der Götter und ich habe alle Macht. Und ich werde dir zeigen, dass ich wirklich Macht habe und dass ich da bin, auch wenn du nicht alles im Voraus wissen wirst. Und wenn es darum geht, den Namen Jahwe anzurufen oder dass er überhaupt erwähnt wird, dann klingt das bei einem Israeliten mit. Weiter geht's im Text. Er lässt Vernichtung über den Starken aufblitzen, Vers 9. Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Beim Gericht im Tor hassen sie den, der zur Gerechtigkeit mahnt. Weil ihr von Hilflosen Pachtgeld verlangt und Kornabgaben von ihm wollt, habt ihr zwar Häuser aus Quadern gebaut, werdet aber nicht darin wohnen. Habt ihr zwar schöne Weinberge gepflanzt, werdet ihren Wein aber nicht trinken. Ja, ich kenne eure Vergehen und eure vielen Verbrechen. Ihr bedrängt den Gerechten, nehmt Bestechungsgelder an, verweigert den Armen das Recht. Darum schweigt der Kluge in dieser bösen Zeit. Sucht das Gute und nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Und dann wird, wie ihr sagt, Jahwe, der allmächtige Gott, mit euch sein. Hasst das Böse und liebt das Gute. Sorgt für das Recht bei Gericht. Vielleicht wird Jahwe, der allmächtige Gott, den Rest der Nachkommen Josefs gnädig sein. Mit Nachkommen Josefs ist übrigens das Nordreich gemeint. Darum spricht Jahwe, der allmächtige Gott, der Herr. Auf allen Plätzen herrscht Trauer. Weheruf hört man in allen Gassen. Man ruft die Bauern zum Trauern herbei, zur Totenklage den, der die Klagelieder kennt. Selbst in den Weinbergen wird Wehklage sein, denn ich werde das Land durchziehen, spricht der Herr. Wow, schöner Text, oder? Es ist nicht unbedingt das, was man jetzt so einen Sonntagmorgen so hören möchte, so was so passiert. Ich habe die Herausforderung angenommen und ich mute euch das heute zu. Und ich möchte, bevor wir noch ein paar Details eingehen, möchte ich euch erstmal Appetit machen. Also ihr seht schon an dem Text, da waren jetzt so ein paar Blöcke eingerückt und reingerückt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Formatierung nicht stimmt, sondern das hat tatsächlich einen Sinn. Auf der nächsten Folie seht ihr das. Dieser Text ist strukturiert, das ist ein poetischer Text. Das kommt im Deutschen nicht unbedingt immer so raus, aber im Hebräischen sieht man das. Und das, da gibt es eine Struktur, die sich wiederholt. Ihr seht das ganz klar, da gibt es ein A, ein B, ein C und ein D. Und dafür gibt es natürlich auch ein schlaues Wort, das nennt man Chiasmus. Und im Alten Testament gibt es immer wieder Stellen, wo Gott Chiasmen aufschreiben lässt oder wo man Chiasmen findet. Das ist eine literarische Kunstform. Da geht es nicht darum, einen Text besonders schön zu machen und dass es einfach wohlwollend klingt, sondern es geht darum, hey, was ich euch jetzt zu sagen habe, das ist von besonderer Bedeutung. Bitte hört hin. Also es hat einen tiefer liegenden Grund. Und wir schauen uns mal an, wie der Text strukturiert ist. Keine Angst, es wird jetzt nicht Deutsch-Leistungskurs oder Hebräisch-Leistungskurs. Wir werden das hier nicht jedes Detail ausklamüsern. Aber ich mache euch deswegen Appetit, weil wenn man das mal kennt, die Struktur, wird man das auch selber beim Lesen wiederentdecken. Nicht nur bei diesem Text, den wir jetzt nehmen, sondern auch im Alten Testament. Also das ist jetzt so eine Art Grundlage, wenn ihr wieder mal ins Alte Testament guckt und sagt, warte mal, da wiederholt sich was und da wiederholt sich was. Könnte das sein, dass das irgendwie eine Bedeutung hat? Genauso ist es. Also, wir sehen A, das ist das Klagelied über Israel, wo die Jungfrau oder die junge Frau am Boden liegt. Und wir haben es ganz zum Schluss gehört, da kommt wieder dieses Klagelied. Es geht darum, dass Gott richten muss und dass er sein Volk richten muss. Und dass es zu traurigen Zuständen kommen wird in Israel. Und das ist der Rahmen quasi für diesen Textabschnitt. B, der zweite Abschnitt, ist die Lösung. Es geht nicht nur darum, dass man klagt, was passieren wird, sondern es geht auch darum, Gericht abzuwenden. Nämlich, indem man sich zu Gott zuwendet. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Und sucht das Gute dann und nicht das Böse. Das habt ihr gehört, das war im Text. Also das kommt zweimal vor, das ist in diesen zwei Abschnitten B. Und dann geht es darum, bei C, Gründe für das Gerichtshandeln Gottes. Israel handelt nicht nach den Weisungen, also nach den Geboten Gottes und ist im Unrecht und wendet das Recht Gottes nicht an. Und das wird hier ganz klar beschrieben, was da alles passiert. Und davon ist auch das ganze Buch Amos voll. Das ist nicht nur hier die einzigste Stelle. Und dann kommt D. D kommt nur einmal, das ist der Mittelpunkt. Gott ist der Schöpfer und Gott ist der einzig wahre Gott. Und das wird hier so richtig betont. Diese Aussage gibt es nur einmal, aber es wird richtig fett unterstrichen. Wer ist hier Gott? Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Frage war gerade im Alten Testament, im alten Israel, kam die Frage immer wieder auf. Es war nicht so, dass Israel nie an Gott geglaubt hätte und gesagt hätte, nee, wir wollen mit Gott gar nichts zu tun haben. Das war es nicht. Aber sie haben sich immer noch andere Götter dazu geholt. Eben wie dieses goldene Kalb und Beersheba, was die Jerobeam aufgestellt hat. Und so gab es immer wieder verschiedene andere Götter, die irgendwo, wo sie die Israeliten gedacht haben, ja, die können wir ja auch noch anbeten und die würden uns vielleicht auch noch helfen. Und Gott sagt aber nein. Ich bin der einzige und der wahre Gott. Alles andere, was ihr verehrt, was ihr anbetet, ist kein Gott. Und das ist dieser Höhepunkt im Text. Darum dreht sich alles. Das ist der Mittelpunkt. Und was er damit sagen will, ich möchte, dass ihr mich sucht und dass ich der Mittelpunkt bin in eurem Leben. Und genau da sind wir schon beim Kern der Aussage in diesem Text. Gott ist der Mittelpunkt in diesem Text, aber nicht im Leben der Israeliten. In Amos 5 können wir das gut sehen. Gott ist im Text der Mittelpunkt, da dreht sich alles darum, der Text ist so aufgebaut, dass das wirklich der Höhepunkt ist. Aber alles andere, was mit der Praxis zu tun hat, da sehen wir, stimmt überhaupt nicht damit ein. Und hier wird die Diskrepanz zwischen dem Propheten und den Hörern richtig deutlich. Und er legt so richtig den Finger in die Wunde und sagt, hier, so sollte es sein und so ist es aber. Ihr beruft euch zwar darauf, dass ihr Gottes erwähltes Volk seid und die waren da, glaube ich, auch ziemlich stolz drauf, die Israeliten. Aber dann sagt er auch, wenn ihr Gottes erwähltes Volk seid, das Gott besonders liebt, dann handelt auch danach. Was haben nämlich die Israeliten gedacht? Wenn wir Gottes erwähltes Volk sind, dann können wir uns auch besonders viel erlauben. So nach dem Motto, ich bin das Lieblingskind vom Papa, so kann ich mir besonders viel erlauben. Genauso war es aber nicht gemeint. Ja, und Amos kommt dahin und sagt, Leute, was ihr hier macht, so geht's nicht. Ihr seid Gottes erwähltes Volk, aber Gott wird euch richten. Und Gott wird das tun, wo ihr immer gedacht habt, es wird nur den anderen betreffen, nämlich Gericht kommen lassen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn ein Bayer nach Berlin kommt und sagt, was ihr hier macht, ist alles Mist und falsch, dann sagen wir, ey, warte mal, wo kommst denn du her? Vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt. Ihr bekommt einen neuen Chef vor die Nase gesetzt oder es kommt ein neuer Kollege und noch in der ersten Woche merkt ihr, der kommt und der will erst mal aufräumen. Der sagt, warte mal, das Konzept, was ihr hier ausgearbeitet habt, nee, das funktioniert nicht. Und habt ihr das und das bedacht? Und wieso habt ihr da nicht dran gedacht? Und wieso seid ihr 3 Monate im Rückstand? Und wieso geht denn das nicht? Wie geht's euch da? Was kommen für Gefühle in euch hoch? Wenn jemand, der von außen kommt und dann einfach mal sagt, ich räume jetzt hier mal auf, ich mache jetzt hier mal Klarschiff. Na, die Gedanken sind, glaube ich, nicht so sonderlich fromm und die Gefühle, oder? So, je nach Temperament wird der eine sich vielleicht denken, ist mir doch egal, ich mache meinen Stiefel weiter. Oder du kannst mich mal, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Das sind auch die netten Gedanken. Wenn man richtig frustriert ist, sagt man oder denkt man sich vielleicht, bei der nächsten Gelegenheit schmeiße ich alles hin, ich halte es ja nicht mehr aus. Und wenn man noch ein Stück aggressiver ist, dann denkt man vielleicht, wenn du mir mal nachts im Dunkeln allein begegnest. Aber dann. Ungefähr mit dieser Gesinnung musste Amos rechnen, als er nach Israel kam. Und sie ist ihm auch entgegengeschwappt. Ja? In Amos Kapitel 7 wird er richtig eins vor den Bug geknallt. Der Priester sagt zu ihm von Beersheba, geh weg von hier, Seher. Das klingt vielleicht noch ein bisschen nett, jetzt wird es ein bisschen rabiater, verschwinde aus Juda. Dort kannst du dein Brot verdienen, verschwinde nach Juda, Entschuldigung. Dort kannst du dein Brot verdienen und weissagen, was du willst. Alter Laber sagt, wir wollen dich hier nicht haben. Und so zieht sich das durch, egal wo Amos hingeht und was er sagt. Er stößt nicht auf Gegenliebe. Wie muss es diesem Mann zumute gewesen sein, wenn er so mit so viel Gegenwind konfrontiert wird? Aber wisst ihr, was hier passiert? Der von Gott gesandte Bote, der wird zwar aus dem Land verwiesen und kriegt immer wieder zu hören, das, was du sagen willst, wollen wir nicht hören. Aber das, was er sagt, ist trotzdem Gottes Botschaft. Es ist trotzdem richtig. Das stimmt mich nachdenklich. Und übrigens, er hatte auch Zeitgenossen, die richtige professionelle Propheten waren. Zum Beispiel der Jona. Kennt ihr Jona? Die Minis behandeln gerade Jona. Und Jona kriegt von Gott genauso den Auftrag und sagt, hey, geh nach Ninive in die Stadt und sage, ich möchte diese Stadt zerstören, weil die Menschen dort böse sind und Böses tun. Und Jona blickt das gleich und sagt, nee, ich bin doch nicht doof, ich gehe da nicht hin. Weil der genau weiß, was ihm erwartet, wenn er dorthin geht. Und Jona sagt, nee, mache ich nicht. Wie die Geschichte ausgeht, wissen wir alle. Letztendlich landet er doch dort. Also Propheten hatten es in dieser Zeit wirklich nicht leicht. Aber Gott mutet Amos so viel zu, weil er ein größeres Ziel verfolgt. Er will weder Amos mit seinem Auftrag in die Pfanne hauen, noch will er sein Volk aufstacheln und verärgern. Er hat eine Botschaft und das ist die. Das Gericht ist notwendig wegen eurer vielen Verbrechen. Wenn ihr aber aufhört und stattdessen mich sucht und ich wieder zum Mittelpunkt eures Lebens werde, dann werde ich das Gericht abwenden. Ich will nicht euren Tod. Ich will, dass ihr lebt und ich möchte, dass ihr gut lebt, in Frieden, in Wohlstand, in Harmonie. Euer Leben soll gelingen. Und das Gericht, was hier angedroht wird durch Amos, das ist nur das letzte Mittel, wenn alles andere vorher nicht gefruchtet hat. Ich weiß nicht, aus welchem geistlichen oder christlichen Hintergrund du kommst, vielleicht hast du gar keinen christlichen Hintergrund. Manchmal werden da so verschiedene Sachen betont. Dieses, der gerechte Gott, der heilige Gott, der richtet. Und auf der anderen Seite ist es der liebende Gott, der alles zudeckt und der gnädig und barmherzig ist. Ja, Gott ist beides, oder? Aber auf jeden Fall steht fest, Gott will nicht, im Grunde genommen nicht richten, er will retten. Das ist sein eigenstes Anliegen. Und er möchte der einzige und wahre Gott seines Volkes sein. Und er möchte das sein, weil er auch der Einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen kann. Das kann kein anderer. Und ich möchte mal jetzt zwei Pole aufzeichnen von Gottes Wesen. Ich habe es gerade gesagt, Gott ist gerecht und er ist heilig. Das singen wir auch oft in den Liedern, ja. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist vollkommen. Und das stimmt auch. Und wenn wir das Buch Amos lesen, dann sehen wir ganz viel von Gottes Gerechtigkeit und wie er auch da, wie ihm wichtig ist, dass das Leben gerecht ist. Und seine Gebote zielen auch darauf hin ab, dass wir gerecht miteinander umgehen. Und da, wo Gott ist, kann keine Sünde sein. So heilig und gerecht ist er. Das ist so die eine Seite. Und dann kennen wir noch die andere Seite Gottes, wo wir sagen, Gott ist Liebe. Könnt ihr das lesen? Bin ich so klein? Also ich sage es ja nochmal an. Ne? Und er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist langmütig, steht in manchen Übersetzungen. Und was ist denn jetzt mit Gott? Er ist gerecht und er ist heilig und Liebe und gnädig. Das ist ein riesiges Spannungsfeld. Oder ich würde mal sagen, es ist ein Spannungsbogen, unter dem wir als Menschen leben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege diese Eigenschaften nicht wirklich zusammen. Auf der einen Seite ist es ein Gott, vor dem jede mini kleine Sünde zählt und die er sieht und wahrnimmt, weil er sagt, es geht so nicht. Und auf der anderen Seite sagt er, ich bin die Liebe. Er sagt nicht nur, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, sondern ich bin die Liebe selbst und ich bin gnädig und ich barmherzig. Und man sieht auch diese Barmherzigkeit, weil er immer wieder Gericht ankündigt. Also es ist auch nicht so, dass er sagt, so, ich sag's euch einmal und dann bam, wenn es da nicht ist, ist es so. Sondern er hat Geduld. Schon allein, dass im Amos, dass es 9 Kapitel gibt, wo er immer wieder sagt, kehrt um, hört auf. Ich möchte, dass ihr lebt. Da erkennen wir, dass er, wie geduldig er auch ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht immer so geduldig. Also wenn ich es 3-mal gesagt habe und es passiert nicht, dann, auweia, fragt meine Kinder. Also dann ist bei mir, irgendwann ist bei mir da Riemen runter. Und Gott ist es aber. Und damit wir das beides zusammenkriegen und damit Israel unter diesen Spannungsbogen leben kann, hat er die Gebote. Quasi seinem Volk geschenkt. Damit dieses gute Leben gelingen kann. Weil er sagt, ich bin gerecht, ich möchte, dass auch ihr gerecht lebt. Und ich möchte aber auch, dass ihr liebevoll miteinander umgeht. Und ich möchte, dass ihr merkt, dass ich euch liebe. Und im Grunde genommen möchte ich eben nicht, dass Tod und Zerstörung und Gewalt in das Leben von euch kommt. Der liebende und der heilige Gott hat also einen Bund geschlossen mit seinem Volk. Und Teil des Bundes waren eben diese Gebote. Und Israel wusste ganz genau, die 10 Gebote, die kennen wir sogar. Und da gab es darüber hinaus noch viel mehr Sachen, die Israeliten alle wussten. Weil Gott sagte, ich möchte dafür sorgen, dass es gerecht bei euch zugeht. Und das war eine absolute Innovation in dieser Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Völker um Israel herum, dass es da bei weitem nicht so gerecht zuging. Da wurden die Armen nicht versorgt. Da wurden Kinder nicht ernst genommen. Und wenn jemand was verbockt hat, dann wurde es ganz schnell, dass er umgebracht wurde. Und Gott hat dafür ganz klare Regelungen gemacht. Was passiert, wenn ich aus Versehen die Nachbarskuh töte? Oder wenn, keine Ahnung, wenn ich plötzlich verarmt bin und was dann mit mir und meiner Familie passiert? Da hat Gott gesagt, ich möchte dafür sorgen, dass es euch gut geht und dass das nicht die Armen noch ärmer werden. Und deswegen Israel sollte ein lebendiges Beispiel für Gottes Liebe und Gerechtigkeit sein. Und was sagt aber Gott in diesem Text hier? Ihr seid nicht besser wie eure Nachbarstaaten. Ich habe euch eigentlich alles gesagt, was ihr tun sollt und wie ihr leben sollt, aber ihr tut's nicht. Und darum geht's. Es geht nicht nur darum, dass ihr das handelt, sondern euer Handeln ist motiviert aus Habgier, aus Egoismus, aus Selbstsucht. Und das kommt daher, weil ich nicht mehr der Mittelpunkt in eurem Leben bin. So wie ich im Text der Mittelpunkt bin, so bin ich aber nicht mehr der Mittelpunkt in eurem Leben. Ihr habt das Gute vertauscht gegen das Böse und die Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit. Was glaubt ihr? Wo wird der Amos heute in Deutschland den Finger in die Wunde legen? Worauf würde er uns hinstupsen? Weil ich glaube, dass zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus und im Mittleren Osten und heutzutage im 21. Jahrhundert, dass es da durchaus Parallelen gibt. Was glaubt ihr? Ihr müsst gar nicht reinrufen, vielleicht redet ihr morgen kurz mit eurem Sitznachbarn und sagt drei Sachen, die euch einfallen, wo ihr sagt, das ist absolut ungerecht in Deutschland. Wenn ich könnte, würde ich es verändern. Ob das im System ist, in der Politik oder im Sozialsystem oder vielleicht bei euch auf Arbeit. Euch fällt nichts ein? Drei Sachen, wo er sagt, das ist völlig ungerecht. Würde ich es ändern. Oder vielleicht fühlt ihr euch auch selber persönlich benachteiligt und ungerecht behandelt. Was wäre das? Also ich glaube, je länger man nachdenkt, desto mehr kommt man drauf. Ne? Manchmal ist man mit so Fragen konfrontiert und denkt so, oh, mir fällt gar nichts ein. Aber ich glaube, heute Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, da geht's bestimmt darum. Ey, da findet man bestimmt eine Menge Sachen, wo man sagt, das ist ungerecht, das finde ich nicht fair. Vielleicht denkst du jetzt, okay, die Predigt läuft darauf hinaus, halte dich an die Gebote, sei ein guter Mensch. Tu was gegen Ungerechtigkeit, da wo du es kannst. Engagier dich für die Benachteiligten in unserem Land. Stimmt, ist alles gut. Aber gerade für die letzten drei Sätze müsst ihr nicht in den Gottesdienst kommen. Da gibt es genug Organisationen und engagierte Leute, die sagen, komm, wir tun was. Da muss man auch nicht an Gott glauben, da muss man kein Christ sein. Um ein guter Mensch zu sein in diesem Sinne oder sich für Gerechtigkeit einzusetzen oder sich für die Benachteiligten einzusetzen und zu kümmern. Das ist gut und das ist wichtig. Ich will das an der Stelle gar nicht wegreden. Aber darum geht's in dem Text nicht und darum geht's auch mir heute und jetzt nicht. Meine Frage an dich ist, welchen Platz hat Gott in deinem Leben und wie viel Raum darf er einnehmen in deinem Leben? Oder anders gefragt, wie nah bist du am Herzen Gottes? Der Gott, der heilig ist, der gerecht ist, der aber genauso auch voll Liebe ist und der gnädig ist. Ich zeichne mal das Herz Gottes hier hin. Das ist ein großes Herz, haben ganz viele Platz. Vielleicht, ich weiß nicht, wo du dich lokalisieren würdest. Vielleicht hier, so in der Ecke. Vielleicht ganz nah dran. Vielleicht auch ganz weit weg. Oder vielleicht so irgendwo zwischendrin. Irgendwo hier. Gibt es ja alle möglichen Variationen. Und ich glaube, bei den meisten von uns ist das auch ein Stück dynamisch, dass man nicht sagt, ich bin da und da bleibe ich, sondern es bewegt sich immer mal, je nach Lebenssituation, je nachdem, wie sehr ich auch mich gerade mit Gott beschäftige. Wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann hast du gute Chancen, seinen Herzschlag zu hören. Wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann hast du gute Chancen, seinen Herzschlag zu hören. Und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für euch. Ich möchte eigentlich genau hier sitzen. Zugegeben, ich bin nicht immer hier. Ich bin manchmal da, ich bin manchmal da. Aber eigentlich möchte ich immer im Herzen Gottes sein. Ich möchte genau wissen, was er fühlt, was er denkt. Über mich, über mein Land, über meine Situation. Wenn ich irgendwas aus dem Text lese, ohne dass ich irgendwie theologisch arbeiten muss oder viel Ahnung von der Bibel haben müsste, dann merke ich, dass Gott ist das Schicksal von uns nicht egal. Gott ist es nicht egal. Und er hat durchaus eine Meinung und ein Gefühl über das, was in dieser Welt passiert. Und da gibt es Sachen, die ihn richtig traurig und wütend machen. Und ich möchte jemand sein, der genau das, was Gott fühlt und auch fühlt. Da, wo er traurig ist, möchte ich traurig sein. Da, wo er wütend ist, möchte ich wütend sein. Und da, wo er liebt, da möchte ich auch lieben. Ich wünsche mir, dass Gott der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Und was da genau nicht passt, ist Gleichgültigkeit. Weil Gleichgültigkeit ist eine menschliche Eigenschaft. Gott hat sämtliche Eigenschaften und die Palette seiner Persönlichkeit ist so breit, dass wir es als Menschen überhaupt nicht fassen können. Aber ein was ist er definitiv nicht und das ist gleichgültig. Er ist nicht gleichgültig. Und deswegen hat auch Gott Amos berufen, den Finger in die Wunde zu legen, damit sein Volk, das Israel ist, wieder ihren Gott zum Mittelpunkt macht. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Nicht irgendwelche Götter, irgendwelche Rituale, eure Geschäftssinn, die ihr habt. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Anders als im Alten Testament brauchen wir heute keine Propheten mehr, die uns diese Botschaft von Gott überbringen. Damals war das anders. Da gab es Boten, die Gott direkt berufen hatten, die gesagt haben, sag meinem Volk das, eben wie Amos zum Beispiel. Bei uns ist es heute anders. Wir können direkten Draht mit Gott aufnehmen. Wir können mit Gott direkt kommunizieren. Und wenn wir uns Zeit nehmen und auf ihn hören und sein Wort lesen, dann werden wir merken, wo Gottes Herzschlag ist. Und dann kann es auch sein, dass er zu uns spricht und es kann auch sein, dass andere, die auch Gottes Herzschlag hören und die Gott lieben, dass sie vielleicht zu mir kommen und sagen, du, ich habe den Eindruck, das und das und Punkt, Punkt, Punkt. Also Gott spricht zu uns, manchmal direkt ins Herz und manchmal auch durch andere Menschen. Die zentrale Frage für uns heute ist, ist Gott der Mittelpunkt in meinem Leben? Und die Frage kann jeder für sich persönlich ganz unterschiedlich beantworten. Und es kann sein, dass du schon lange Kind Gottes bist und dass du denkst so, boah, ich bin, wenn ich nicht hier bin, dann bin ich mindestens hier. Ich bin ganz nah an Gott dran. Und es kann auch sein, dass du sagst, ich habe von Gott schon viel gehört, ich komme in Gottesdienst schon immer wieder, aber so ganz ist mir das irgendwie, ich kenne Gott noch nicht wirklich, ich weiß überhaupt nicht, was es ist mit dieser persönlichen Beziehung und wieso ausgerechnet Gott mir das Leben geben soll, was sinnvoll ist. Ihr habt mal einen kurzen Moment Zeit, euch mal zu lokalisieren, wo bist du gerade in deiner Beziehung zu Gott? Manchmal bin ich ziemlich schnell in der Antwort und sage, naja, ich liebe Gott. Ich habe sogar einen Beruf gewählt, der mit Gott irgendwie zu tun hat. Also Gott spielt eine sehr zentrale Rolle in meinem Leben. Ich habe mal eine kleine, unvollständige Checkliste zusammengestellt. Woran merke ich, dass Gott wirklich der Mittelpunkt in meinem Leben ist? Und der erste Punkt ist, ich habe eine unstillbare Sehnsucht, in ganz engen und ständigen Kontakt mit ihm zu sein. Ups, habe ich das wirklich immer? Ich habe eine unstillbare Sehnsucht, wenn der Montagmorgen kommt und der Stress wieder losgeht, da ist die Sehnsucht manchmal ziemlich gedeckelt. Da habe ich zu tun, dass ich pünktlich auf Arbeit komme und meine Sachen schaffe. Der nächste Punkt ist, ich suche Gelegenheiten und finde sie auch, Zeit mit ihm allein zu verbringen. Kennt ihr das? Ja, ich will ja eigentlich, aber ich habe keine Zeit, ist was dazwischen gekommen, ich komme nicht aus dem Bett. Ich suche Gelegenheit und finde sie, Zeit mit ihm zu verbringen, damit Gott der Mittelpunkt in meinem Leben bleibt. Ich höre auf seine Impulse durch den Heiligen Geist und handle auch danach. Ups, was, der Heilige Geist? Ja, ich weiß, dass der spricht, aber ich kriege das gar nicht so gut mit. Ja, nur sowas. Wie kommt das denn? Vielleicht hat das mit dem vorherigen Punkt zu tun, dass die Zeit mit Gott alleine gar nicht so oft da ist. Und dann das Handeln auch noch, meine Güte, dann sagt mir Gott irgendwas, was ich tun soll, vielleicht auch, was ich lassen soll. Es geht gar nicht immer ums Tun, aber dass er mir irgendeinen Impuls gibt. Und dann soll ich das auch noch tun, oh wei. Ich stehe zu meinem Glauben und drücke mich nicht, wenn es unbequem wird. Das haben wir ja sehr plastisch bei Amos, im ganzen Buch. Und ich gebe meine Gleichgültigkeit auf, da wo der Heilige Geist mich anstupst. Das war noch ein Punkt vorher. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Vielleicht merkst du gerade gar nicht, oder ich habe gedacht, naja, ich bin ja eigentlich gar nicht gleichgültig, aber vielleicht doch. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall, zu meinem Glauben zu stehen, unabhängig auch davon, was die Umstände sagen. Bei Amos war es zugegeben ziemlich krass. Er wurde des Landes verwiesen und er wurde wirklich angefeindet und er hatte echt zu tun. Also meine Güte, es war nicht einfach. Was kann uns denn heute hier passieren? Was kann dir passieren, wenn du morgen deinem Arbeitskollegen sagst, ja übrigens, ich bin Christ und ich bin überzeugter Christ. Was kann dir passieren? Oder du sagst es deinem Chef. Kann da wirklich viel passieren? Ich will nicht sagen, dass es nie vorkommt, aber in den allermeisten Fällen wirst du wahrscheinlich komisch angeguckt, vielleicht als Spinner abgestempelt oder ja, einer von den Religiösen, vielleicht sogar als intolerant, was schon nicht mehr so ganz einfach ist, weil du hast ja eine Meinung zu bestimmten Sachen. Okay, du stehst wahrscheinlich nicht mehr so gut da vor anderen. Das kann dir passieren. Die Meinung, in der Meinungsskala sinkst du vielleicht ein bisschen. Das kann sein. Was kann dir noch passieren? Kann es passieren, dass du den Job verlierst? Es könnte eventuell, je nachdem, wo du bist, kann was vielleicht passieren, aber die Chance ist nicht sehr hoch. Wenn ich das vergleiche zu dem, was bei Amos war, sage ich, eigentlich, meine Güte, so schlimm ist es doch gar nicht. Vielleicht gucken mich meine Kollegen an und sagen, ja, du bist ein bisschen schräg, aber eigentlich ist es ja ganz in Ordnung. Was ich damit sagen will, hab den Mut, trau dich, auch mal Farbe zu bekennen und nicht, dass wenn du gefragt bist. Und der letzte Punkt noch, ringe darum, dass andere Gott kennenlernen, der mein Leben und mein Mittelpunkt ist. Und hier komme ich wieder auf diese Gleichgültigkeit. Die nächste Folie. Ihr Lieben, ich glaube, dass dieser Punkt, ringe darum, dass andere Gott kennenlernen, der mein Leben und mein Mittelpunkt ist, dass das ein Punkt ist, ich will nicht sagen bei jedem, aber ich entdecke es bei mir, dass das so schleichend aus meinem geistlichen Sichtfeld verschwindet. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Kind Gottes seid. Ich rede jetzt vor allem für die, die wirklich sagen von sich, ich bin Gottes, ich bin überzeugt, ich glaube an Gott. Und die dann sagen, hey, ich habe das ja versucht in meiner Familie, bei meinen Kollegen, ich wollte reden oder ich wollte es bekennen und wollte es sagen, aber irgendwie interessiert es die gar nicht. Das glaube ich, das kommt auch ziemlich oft vor, leider. Und am Anfang ist man, gerade wenn man vielleicht so frisch im Glauben ist und von Jesus noch so völlig neu begeistert ist, so wow, dann will man das so jedem erzählen, sagen, hey, komm. Und dann merkst du, boah, das interessiert dich nicht, das wollen die gar nicht hören und ich werde als Spinne abgestempelt. Und so mit der Zeit ist der Eifer, auch das zu kommunizieren, was man glaubt, geht so ein bisschen zurück. Und man sagt, okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen klüger werden, was vielleicht auch stimmt, keine Ahnung. Und dann sagt, okay, ich bete erst mal drum. Und dann ist betet man vielleicht noch drum, aber man merkt so, in der Prioritätenliste von dem, was mich bewegt und was Gott bewegt, ist dieses Glauben bekennen und Menschen für Jesus gewinnen, rutscht es von vielleicht ganz, ziemlich weit oben immer weiter runter und verschwindet dann. Das meine ich mit Gleichgültigkeit. Ich könnte noch ein neues Fass aufmachen, ja, mit Himmel und Hölle und so weiter. Viele kennen das von euch. Ich will es bewusst jetzt nicht tun. Aber ich will dir diese Frage mitgeben. Ringe ich darum, dass andere Gott kennenlernen? Nämlich der Gott, der mein Mittelpunkt in meinem Leben ist. Oder ist mir das egal? Ich glaube, dass es Gott nicht egal ist, wie dein Nachbar lebt, beziehungsweise wo er die Ewigkeit verbringt. Ich bin erst die letzten Wochen wieder damit konfrontiert worden und ich denke, so ein Mist. Da ist eine Nachbarin gestorben, eine alte Frau, also rein menschlich gesehen, ja, war die Zeit reif, ja. Sie hat ihr Leben gelebt und sie war krank und jetzt ist es vorbei und ich denke, aber so ein Mist. Ich habe es versucht, wenigstens habe ich es einmal versucht, das kann ich mir sagen. Ich habe gesagt, ich kann für sie beten, aber sie wollte nicht. Na gut, dann habe ich es nicht nochmal versucht. Ich möchte, dass mir das nicht egal ist. Ich bringe da selber mit mir, auch wenn ich es nicht immer nach außen tragen kann, auch nicht, wenn ich nicht immer mit dieser Person oder diesen Personen direkt das kommunizieren kann. Aber ich möchte es in meinem Herzen behalten. Weil ich weiß, dass das Leben mit Gott so ein Unterschied ist wie ein Leben ohne Gott. Wenn du jetzt eine Bestandsaufnahme machst, wo würdest du Gott in deinem Leben platzieren? Nach diesen Fragen. Vielleicht kannst du die Folie nochmal zurückmachen, diese eine, wo die, genau. Vielleicht gibt es da einen Punkt, wo du sagst, oh, an der Stelle möchte ich gern, dass Gott wieder wirklich der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Vielleicht ist es die Sehnsucht, vielleicht die Zeit mit Gott, vielleicht das Hören auf den Heiligen Geist. Vielleicht ist es auch die Gleichgültigkeit, die du aufgeben willst. Und ich möchte dich an der Stelle besonders herausfordern. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du mir 10 Namen aufzählen von Menschen, die du schätzt, die du magst, aber wo du dir ziemlich sicher bist, weil sie Jesus nicht kennen und nicht lieben. 10 Namen, dann könntest du mir bestimmt aufzählen. Das würde bei mir auch sofort gehen. Wir kennen alle Menschen, die wir schätzen und die Jesus nicht kennen. Jetzt pick dir mal 5 Namen raus. Kannst du dir jetzt drauf aufschreiben oder vielleicht zu Hause, nimm dir 5 Namen von denen, wo du sagst, das sind Menschen, die ich mag, aber die Jesus nicht kennen. Jetzt fange ich mal an, in den nächsten 2 Wochen konsequent jeden Tag für diese Menschen zu beten. Und Gott zu sagen, was mich über diese Menschen bewegt und dann aber auch auf Gott zu hören, was er vielleicht zu sagen hat. Und es wird demnächst eine super gute Gelegenheit geben, da mal richtig sich Zeit zu nehmen. Wir werden nämlich an dem Wochenende, wo der erste Advent ist, werden wir wieder eine Gebetskette machen, eine 24-Stunden-Gebetskette, wo man sich eintragen kann und mitmachen kann und dann eine Stunde Zeit hat, Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann kann man auch diese 5 Namen, die man im Herzen oder auf dem Zettel hat, die kann man vor Gott bringen und sagen, Jesus, mir ist es wichtig, dass diese Menschen dich kennenlernen. Und dann hör zu, was Gott vielleicht dir über diese Menschen sagen will. Wie du vielleicht Kontakt aufnehmen kannst wieder, wenn du keinen mehr hast. Und dann hör im Gebet, mit welchen von diesen Personen du vielleicht die Beziehung wieder intensivieren solltest, wenn es nicht schon ist. Und dann bitte Gott, dass er eine Chance gibt, dass du auch mal deinen Glauben, deine Liebe zu Gott kommunizieren kannst und dass du sagen kannst, warum du Christ bist. Und dann hör auch zu, welche Meinung diese Person hat. Und ich kann euch eins verraten, leicht wird es nicht in der Regel. Manchmal ist man vielleicht interessiert und so, okay, du bist Christ, du bist okay. Aber ich merke das bei mir selber, ich bin gar nicht so geübt, das jetzt zu kommunizieren, woran ich glaube, warum ich glaube, was das für Auswirkungen in meinem Leben hat. Aber wisst ihr was? Die Übung kommt mit der Übung. Je häufiger man das tut, umso mehr gelassener und entspannter und geübter wird man. Und das kann sich manchmal wirklich am Anfang wie eine Zumutung anfühlen. Und da wird es mit Sicherheit auch mal ein Fettnäpfchen geben, dass man so richtig reinlatscht, wo du eine Meinung hast, die der andere überhaupt nicht vertritt. Dann ist es aber so. Ja, wir haben bei Amos gesehen, die Reaktion deines Gegenübers sagt nichts darüber aus, dass dein Handeln richtig ist. Die Reaktion deines Gegenübers sagt nichts darüber aus, dass dein Handeln richtig ist. Also selbst wenn du Gegenwind bekommst, kann es sein, dass es trotzdem richtig war. Das wird Gott zum Schluss beurteilen. Aber mach deinen Mund auf, bekenn Farbe. Und sei nicht gleichgültig, gerade denen gegenüber, die Jesus noch nicht kennen. Gott möchte Menschen retten. Das ist im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Und er setzt alle Hebel dafür in Bewegung. Und er möchte der Mittelpunkt von unserem Leben sein. Und vielleicht hast du mal den Entschluss gefasst und sagst, Jesus, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben und hast jetzt gemerkt, naja, so an manchen Stellen ist er gar nicht mehr mein Mittelpunkt. Dann komm, dann ist jetzt Gelegenheit, im Lied das zu bekennen oder das Lied zu nutzen, um mit Gott zu reden, sagen, hey, du sollst wieder dein Mittelpunkt sein. Und es kann auch sein, dass du zu denen gehörst, die sagt, also Gott war definitiv noch nie der Mittelpunkt in meinem Leben. Bisher wollte ich das nicht und ich verstehe das auch gar nicht, aber es interessiert mich. Vielleicht ist da ja doch was dran. Dann komm auf mich zu, komm auf Daniel zu oder such dir jemanden, wo du den Eindruck hast, dieser Mensch lebt mit Gott. Wir können darüber reden. Aber bleib nicht an der Stelle stehen, wo du bist. Jesus oder Gott möchte, dass er der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Und darum fordert er sein Volk auch auf. Und das ist der letzte Satz aus Amos 7. Sucht mich, dann werdet ihr leben.